Und so geht sie los, die Big Show 613 mit Fußball und zum einen mit einem Mann, der nicht nur aus Italien kommt, sondern sich dort so gut auskennt wie kaum ein anderer im deutschsprachigen Raum, was den Fußball, was das Eishockey anbelangt. Mindestens das ist Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung beziehungsweise von der Zone. Servus Christian.
Hallo Jens, hallo.
Und Toni Tomic, den wir im Urlaub erreichen. Was heißt das, Toni? Wo bist du?
Das heißt, dass ich im Urlaub bin.
Naja, du aber hörst wo? Mich jetzt? Ja, ich höre dich, aber wo?
Ja, ich bin in Spanien, in Marbella.
Ja, herrlich. Na bitte, da kann man überhaupt nicht jammern. Ein schönes Challenger-Turnier dort. Dominic Thiem hat dort sein Comeback gegeben letztens. Er wird jetzt nicht Thema sein. Folgendes, wir wollen natürlich sprechen in Voraussicht. Toni wird den Part des Engländers übernehmen. Christian selbstverständlich den des Interisti, der sich um Inter Mailand kümmert. Wir wollen das Champions League-Finale vorschauen, aber wir nehmen am Mittwoch auf und an diesem Tag haben sich zwei Transfers materialisiert, die sich vielleicht ein kleines bisschen angekündigt haben oder ein großes bisschen, wie jener von Jude Bellingham zu Real Madrid. Aber Christian, Lionel Messi ganz offenbar auf dem Weg in die USA, nach Miami. Ich weiß gar nicht, ist Messi schon zu alt und ist er schon so überdrüber? Ich weiß, Jan Platt hat hier vor ein paar Wochen gesagt, wen interessiert das noch, wo der hingeht? Also ich bin schon interessiert. Ich frage mich auch, wird er dort wirklich spielen? Oder wird er als Laie noch für ein Jahr nach Barcelona gehen? Ich habe so viele Fragen, Christian. Ich weiß nicht, ob du Antworten hast, aber hast du auch Fragen?
Ja, um Lionel Messi, ja, da gibt es immer viel zu reden, oder? Ja, die Frage war ja, also ich fände es ja, muss ich sagen, wenn es jetzt am Ende die MLS oder Miami werden würde, fände ich das zumindest ein bisschen eleganter als vielleicht die andere Option, die ja auch davor im Raum stand, sozusagen. Aber klar, es gab ja zuletzt auch von seinem Vater Gespräche in Barcelona. Ja, glaube ich, jetzt viele Möglichkeiten, dass er Optionen immer noch hat, glaube ich, steht außer Frage. Wahrscheinlich wird er sich dann auch so aussuchen, wie es halt für ihn, vielleicht auch von den Lebensumständen, für die Familie auch am idealsten ist. Vielleicht hat er jetzt, nachdem er im Winter dieses riesen Ziel mit der WM erreicht hat, auch das große Kapitel abgehakt und ist aber von außen logisch auch schwer einzuschätzen. Aber Fakt ist, dass sich, glaube ich, immer noch viele Menschen darauf freuen können, wenn sie Lionel Messi Fußball spielen sehen.
Ja, also mein Lieblingspodcast in den USA, die flippen völlig aus. Da sind drei Leute, die sich wirklich für Fußball interessieren und die sitzen in Miami und dann kommt Messi um die Ecke. Das ist natürlich schon ja was Besonderes. Toni, holt dich das irgendwie ab, dieser Transfer, oder völlig Wurst?
Naja, also ich muss sagen, es hätte immer noch etwas Charmantes und Romantisches gehabt, wenn er nochmal irgendwo einen Anlauf in Europa genommen hätte. Ich meine, die Vereine legen natürlich irgendwo so ein bisschen, die kannst du an einer Hand abzählen, um einfach nochmal so ein sportliches Ziel, wie zum Beispiel den Champions-League-Titel in Angriff zu nehmen. Aber ich denke, seit der Geschichte mit Paris Saint-Germain, und er merkt natürlich auch, dass in Barcelona jetzt sportlich sicherlich nicht die allergrößten Töne momentan angestimmt werden, ist es natürlich auch in seinem Alter verständlich, sich dann anderweitig zu orientieren. Ich denke, da war Cristiano Ronaldo schon ein bisschen eher weg von der Bildfläche. Deswegen ist er dem Ruf des Geldes gefolgt. Letztendlich ist es nun mal so eine Entscheidung, wo man sich jetzt vor Augen führen muss, dass unsere großen Idole unserer Zeit der letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre sich zumindest von diesem großen europäischen Zirkus verabschieden und jeder für sich natürlich dann seine Prioritäten gesetzt hat, zu sagen, okay, mir ist jetzt zum Beispiel der Aufbau der Saudi-Arabischen Liga wichtig und der andere ist natürlich aus marketingtechnischen Gründen wahrscheinlich eher in die MLS. Prinzipiell war es ja auch irgendwann mal zu erwarten, dass Messi, ob das jetzt Tag X heute ist oder dann vielleicht in zwei Jahren wäre, aber ich glaube auch, er hat seine Zeichen der Zeit erkannt und hat gesagt, okay, komm, dann mache ich jetzt noch wie viel, 2 oder 3 Jahre, weiß ich jetzt gar nicht mehr, in Miami.
Naja, man muss natürlich schauen, vielleicht lässt es sich jetzt ein paar Jahre gut gehen und hat dann die Idee, in 3 Jahren von jetzt angerechnet, bei der Fußballweltmeisterschaft dann in den USA nochmal zu starten. Diese Summen, Christian, die da genannt wurden, von denjenigen, die sich dafür entschlossen haben, Aufbauarbeit in Saudi-Arabien zu leisten, wenn ich diese Summen lese, das ist ja nochmal eine komplett andere Dimension, wenn man liest, dass Karim Benzema angeblich pro Jahr 100 Millionen Euro netto verdient, wohlgemerkt. Ich glaube, bei N'Golo Kanté habe ich Ähnliches gelesen. ich kann damit nichts mehr anfangen. Du vielleicht, Christian. Also mit, nee. mit der Kohle könnte ich was anfangen, aber ich verstehe das nicht und das ist einfach so sinnlos hinausgeschmissenes Geld, weil es der Saudi-Arabischen Liga genau nichts helfen wird. Die wird da trotzdem nicht ernst genommen.
Ja, also mir geht es da ähnlich wie dir, also mit Zahlen in solchen Sphären, also sagen wir mal so, die Zahlen, die die Messi und Cristiano Ronaldo ja auch hier in Europa verdient haben, die waren ja auch schon, sage ich mal, schwer zu greifen und jetzt ist es dann einfach nochmal eine Stufe mehr anscheinend, also ja, nee, also wirkt ein bisschen wie Monopoly, kann ich auch nicht einordnen, woher, also was man mit so Riesensummen genau, was man damit auslösen möchte. Fakt ist, und ich glaube, Toni hat es ja auch gerade angesprochen, das darf man gerade bei Messi und Cristiano Ronaldo nicht vergessen, die haben ja wirklich über mehr als ein Jahrzehnt sozusagen immer an der Spitze sozusagen dieses Duell geprägt und wer weiß, wie eng im Spitzensport gerade ganz, ganz oben sozusagen die Luft ist. Und wenn du da über so viele Jahre immer unter dem großen Druck, unter dem sie ja auch standen, immer performt hast, immer geliefert hast, dann ist es, glaube ich, auch irgendwann verständlich, wenn du dann vielleicht sagst, komm, vielleicht vom Sportlichen her gehe ich mal runter, probiere es etwas vielleicht einen Tick gemütlicher anzugehen, vielleicht nicht mehr diese Riesenansprache und diesen unfassbaren Druck täglich zu haben. Und wenn das Ganze dann auch noch mit einem noch dickeren Salär verbunden ist, ja gut, wer kann es Ihnen dann verdenken?
Ich habe gelesen, also Messi angeblich, da kriegt er irgendwie von Apple Kohle, er bekommt von seinem Ausrüster Adidas noch zusätzliche Kohle. Also er war davor schon steinreich, viel reicher als er sein müsste. Er wird es auch danach bleiben. Ja, ein Wort noch, Toni, zum Bellingham-Transfer, der sich natürlich angekündigt hat, der jetzt angeblich über 100 Millionen plus dann eben noch zusätzliche Prämien, die, soweit ich das verstanden habe, nicht nach Dortmund gehen werden. Aber trotzdem, ist das ein guter Move für Bellingham, denkst du? Weil dein persönlicher Freund Luka Modric ist ja noch ein Jahr dort. Wird er den Lehrmeister geben für Bellingham?
Naja, Luka ist ja genauso zusammen mit Toni Kroos in den letzten ein, zwei Jahren schon der Lehrmeister für all die Jungen gewesen, die ja schon vor Bellingham geholt wurden. Also sprich Tchouaméni oder Camavinga. Das ja dann sozusagen wahrscheinlich dieses neue Dreigestirn im Mittelfeld werden soll. Vorausgesetzt natürlich, dass einer von den beiden genannten vielleicht nicht im Sommer nochmal irgendwo hinwechselt. Das ist die neue Generation, die muss man natürlich irgendwo so ein bisschen heranführen, weil die spanische Liga ist natürlich sehr lange, also geht sehr lange, sehr viele Spiele, sehr viele intensive Spiele. Man sieht natürlich auch gerade in so einer Saison und Real Madrid war in so einer Saison schon all die letzten Jahre, dass sie an die 12, 13 oder sogar insgesamt alle 15 Champions-League-Spiele machen mussten, inklusive Cup-Wettbewerben. Also da gibt es genügend Spielzeit für alle. Und man hat natürlich dann auch jetzt gerade in der entscheidenden Phase gesehen, auf wen Carlo Ancelotti gesetzt hat. Und also will ich sagen, dass ich wusste, dass dieser Transfer sich andeutet, aber war schon relativ im Herbst davon in Kenntnis gesetzt worden, dass Real ernst machen würde bei Bellingham. Und also ich denke schon, dass es nochmal ein ganz anderer Schritt in eine ganz andere Galaxie für ihn ist, wenn ich sage, dass Dortmund ein kleiner Club ist. Aber zu Real Madrid zu gehen, egal von welchem Club, das ist einfach nochmal eine ganz andere Welt. Und da musst du dich halt einfach auch dementsprechend für diese Summe auch rechtfertigen, wenn du ein, zwei Spiele dann nicht gut machst. Jedes Spiel wirst du beobachtet mit Argusaugen. Und wird deine Summe, die dann letztendlich gezahlt wurde für dich, auch irgendwo auf dir lasten. Aber das sind genauso, also ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, dass es Real Madrid sehr clever macht, weil es keinen harten Cut gibt, sondern so einen weichen Cut. Und auch die Verlängerung mit Kroos und mit Modric jetzt noch mal ein Jahr. Wie gesagt, es sind so viele Spiele, alle werden ihre Spielzeit bekommen. Man muss auch schauen, wie es mit den Verletzungen aussieht. Also man hat auch natürlich gesehen, dass sie in den großen Spielen Kroos und Modric immer noch liefern können. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob Bellingham dann soweit ist, auch unter diesem großen Gebilde oder in diesem großen Gebilde zu liefern. Ich glaube schon, dass Bellingham in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren ein sehr, sehr großer Faktor bei Real Madrid werden wird. Aber das ist jetzt natürlich einfach auch zur Eingewöhnung für ihn nochmal wichtig, auch solche Leute neben sich zu haben.
Da finde ich nur interessant, und damit kommen wir bei den Transfers auch zum Schluss. Christian, ich finde es interessant, dass er die Option Spanien gewählt hat, weil ich bin mir sicher, dass es 3, 4 auch sehr interessierte englische Vereine gegeben hat, aber irgendwo vielleicht wollten die nicht so viel Geld zahlen. Das ist mein Reasoning. Findest du das auch in irgendeiner Art und Weise interessant? Oder ist es so glasklar, dass Jude Bellingham hier den nächsten Schritt machen wird, sollen, müssen?
Also, dass er den nächsten Schritt macht, war für mich irgendwie schon klar. Und ich glaube, der Rest spricht eben für die Strahlkraft von Real Madrid. Weil, wie du gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob er sich groß für Spanien entschieden hat. Ich glaube, er hat sich für Real entschieden. Weil ich bin mir sicher, dass aus England auch einige sehr lukrative Angebote auf dem Tisch gelegen wären. Aber dass er sich dann eben auch als englischer Nationalspieler, als eines der Gesichter ja auch der kommenden Jahre der englischen Nationalmannschaft dann für Real entscheidet, zeigt meiner Meinung nach eben, ja, wie groß eben auch eben die Strahlkraft von Real ist. Und ich finde es auch beeindruckend, wie gut Real quasi diesen soften Übergang eben schafft. Also wirklich, sie sind jedes Jahr immer weiter ganz vorne mit dabei. Ich meine, dürfen wir nicht vergessen, dieses Jahr war es auch wieder Champions League Halbfinale. Die letzten Jahre, wie viel sie Titel geholt haben, wissen wir alle. Und trotzdem aber schaffen sie es so Jahr für Jahr eben einen, klar, sehr, sehr talentierten oder sehr talentierte junge Spieler, für die sie auch viel Geld hinlegen, keine Frage, aber es wirkt halt so, als würde es sehr gut funktionieren, dass sie eben immer noch die Erfahrenen da haben, die auch noch ein bisschen mit begleiten. Also es ist eben nicht so, dass irgendwie so ein klassisches Übergangsjahr bei Real da ist, wo man sich vielleicht denkt, okay gut, jetzt probieren sie einfach was aufzubauen für die Zukunft, sondern es geht so Hand in Hand und das finde ich wirklich beeindruckend, wenn wir eben Tchouaméni und Camavinga schon davor anschauen, auch mit Vinicius oder Rodrigo, also wie viele auch junges, hochklassiges Personal quasi da ist, das sich mit den immer noch Erfahrenen wunderbar ergänzt. Und so wie es aussieht, macht Real mit diesen Planungsschritten alles richtig und dürfte auch in den nächsten Jahren dementsprechend auch weiterhin ganz, ganz großer Name im europäischen Fußball sein.
Toni, ich meine, ich hätte dich ansetzen gehört mit England-Spekulationen Bellingham. Oder habe ich mich da getäuscht?
Nee, war mir nicht ganz sicher, wen du angesprochen hattest, ganz am Anfang. Aber ich bin natürlich auch der Meinung, schon allein die Tatsache, dass die Ablösesumme über 100 Millionen Euro lag, hat er natürlich gleich im Vorfeld auch schon so einen Verein wie Liverpool abgeschreckt. Also es gibt nicht so viele Vereine in England, die so einen Transfer stemmen können, es sei denn, du gehst ins volle Risiko. Bei Manchester City sehe ich die Not jetzt nicht unbedingt. Das ist zum Beispiel einer der Vereine, die es stemmen könnten. Kann mir natürlich auch vorstellen, dass Newcastle auch so ein Verein wäre. Die Frage ist natürlich die Wahl zwischen Newcastle und Real Madrid. Wenn Real Madrid an dir interessiert ist, glaube ich, die stellt sich dann letztendlich nicht. Also es gibt ja dann eh nur 2, 3 Vereine in England maximal, die für Jude in Frage gekommen wären. Und ich glaube, Liverpool war schon ein sehr, sehr heißer Kandidat. Also da war von beider Seiten Interesse zu vernehmen. Aber natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, egal ob du 19 bist oder 20 oder 24, zu Real Madrid zu gehen und die dich wollen, dann machst du das natürlich auch.
Hätte ich damals nicht gedacht, dass Mesut Özil, als er von Bremen dorthin gegangen ist, überhaupt spielt. Und dann ist er fast zur Real-Legende geworden. Champions League jetzt. Nein, nein, Christian. Nein, noch nicht Champions League, sondern der Toni hat ja auch was zu feiern gehabt die letzten Tage. Ich frage zuerst dich, ich weiß nicht, ob du Allianzen mit dem HSV hast oder mit dem VfB Stuttgart, aber ich bin hin und her gerissen. Natürlich habe ich den Stuttgartern nicht den Abstieg gewünscht und ich habe mich für 3 Minuten auch gefreut, dass Heidenheim aufgestiegen ist. Ich finde es halt jammerschade, dass der HSV jetzt wieder in der zweiten Liga spielen muss und stelle, aber ich habe, glaube ich, gelesen, seit 2009 haben nur 3-mal die Zweitligisten wirklich in der Relegation gewonnen. Ich stelle die Relegationsfrage. Muss man die spielen? Sollte man nicht gleich sagen, es steigen nur 2 ab und 2 auf? Sollte man wieder zurückzugehen, wo man sagen, es steigen 3 ab und 3 auf? Christian, wo stehst du in dieser Debatte?
Ja, das Witzige ist ja, da kann man ja quer durch alle Ligen schauen, da gibt es ja ganz verschiedene, unterschiedliche Modelle. In Italien ist es zum Beispiel so, da gibt es ja auch eine Aufstiegsrelegation aus der Serie B, also aus der zweiten Liga, aber aus der Serie A gehen trotzdem die letzten drei runter. Also sozusagen der Drittletzte bekommt nicht nochmal eine Chance, sondern es bekommen einfach aus der Serie B mehrere nochmal eine Chance, über eine Playoff-Runde sozusagen hochzugehen. Ja, da kann man drüber diskutieren, was man gut oder besser findet. Ich finde, es ist klar, du hast es ja angesprochen, also dieses System in Deutschland kommt ganz sicher nicht jetzt statistisch gesehen in den letzten Jahren dem dritten der zweiten Liga zugute. Und ich finde, man hat es ja auch in der Relegation gesehen, also da ging ja relativ wenig beim HSV. Klar waren das jetzt auch ganz besondere Umstände durch diese ja so schwierige Situation der letzten Minuten am letzten Spieltag. Es war sicher nicht einfach, das sozusagen abzuschütteln. Aber klar scheint es in der Bundesliga so zu sein, dass der Drittletzte dann halt eben dann doch nochmal eine deutlich größere Chance hat, drin zu bleiben. Und dementsprechend, also ich muss sagen, ich finde das italienische Modell gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, da gehen immer drei von oben runter. Und dann gibt es einfach von unten noch ein bisschen Spannung über ein Playoff. Ob das jetzt dann die A-Lösung ist, will ich auch gar nicht so in den Raum stellen. Aber Fakt ist, dass es ja anscheinend doch in diesen Relegationsspielen dann doch meistens, wenn ein höherklassiger beteiligt ist, zumindest was Bundesliga und zweite Liga betrifft. Und wenn wir uns zweite Liga und dritte Liga anschauen, dann schaut es ja anders aus. Aber zwischen Bundesliga und zweite Liga war da jetzt doch eine ganz, ganz klare Tendenz zu erkennen über Jahre.
In Stuttgart, Toni, ist eine knallharte Analyse angekündigt. Was wird diese bringen, diese knallharte Analyse?
Ich glaube erst in den nächsten Wochen erstmal nichts. Ich glaube, da muss sich ja einiges bei den Herren einiges sacken lassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie Hals über Kopf irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, dass in großen, auch in großen Entscheidungen getroffen werden. Also sprich, dass irgendwelche Köpfe rollen werden. Der Unmut der Fans in Stuttgart ist dementsprechend artikuliert worden, ist auch schon über die gesamten letzten Monate artikuliert worden. Glaube aber, dass die Clubführung relativ kritikresistent ist, so wie ich sie erlebt habe, auch in den letzten Wochen und in der letzten Zeit. Welche Stellschrauben dann gedreht werden, damit der VfB Stuttgart letztendlich dann nicht in so eine Phase oder nicht in so eine Situation reinkommt wie in den letzten zwei Jahren mit so einer Mannschaft, die durchaus das Potenzial hat, sicherlich auch im Tabellenmittelfeld zu enden, aber halt einfach so ein bisschen in Selbstgefälligkeit und Lethargie agiert und die dann immer Druck braucht, um sich zu verwirklichen oder zumindest Druck braucht, auch um dann auch zu liefern. Das ist ja dann an den Beteiligten daran, sozusagen vielleicht auch die Mentalität zu hinterfragen dieser Mannschaft. Es sind sehr viele junge Talente. Natürlich kann man sagen, klar, der Aspekt günstig einkaufen, teuer verkaufen ist sicherlich sinnvoll. Aber dafür muss natürlich auch die Mannschaft performen, weil du kannst natürlich auch schlecht gut verkauft werden, wenn die Mannschaft halt einfach keine guten Ergebnisse liefert. Insofern ist es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt in den nächsten Wochen irgendwas passiert in Stuttgart, wovon wir ausgehen, dass irgendein Kurswechsel dann eventuell stattfindet.
So, gleich aber zur Champions League, aber zuerst eine kurze Pause.